Die Stadt ist total zerstört. Tempel, Palast und alle Herrschaftshäuser niedergebrannt. Die Babylonier haben den übrig gebliebenen Teil Israels besiegt und die Hauptstadt Jerusalem erobert und vernichtet. Selbst die Stadtmauern wurden geschleift, sodass Jerusalem schutzlos dalag. Niemand war da, der geholfen hätte. Und Jeremia klagt in den Klageliedern: Ach, wie einsam ist die Stadt geworden, die früher voller Menschen war. Einst war sie bei allen Völkern geachtet, jetzt gleicht sie einer schutzlosen Witwe. Sie, die Herrin über viele Länder, muss nun als Sklavin Frondienst leisten. Es ist eine absolute Katastrophe, schlimmer könnte es nicht sein. Jerusalem weint und klagt die ganze Nacht, Tränen laufen ihr über die Wangen. Von den Liebhabern, die sie einst begehrten, kommt nicht einer, um sie zu trösten. Alle Freunde sind ihr untreu geworden und haben sich gegen sie gewandt. Und diese Katastrophe war absehbar. Die Juden provozierten ihren Gott durch leidenschaftlich betriebenen Götzendienst. Und so schreibt Jeremia in seiner Verzweiflung: Bei ihrem schlimmen Treiben bedachte Jerusalem nicht, dass sie ihre Unreinheit nicht verbergen kann. Sie dachte nicht daran, dass Gott das sieht, ihr Gott, wenn sie den Götzen nachspringen. Entsetzlich tief ist sie gefallen und niemand ist da, der sie trösten will. Und nun schreit sie: Sieh doch mein Elend, Herr, höre doch, wie die Feinde prahlen. Jetzt schreien sie wieder zu ihrem Gott. Jetzt in dieser aussichtslosen Lage erinnern sie sich an ihn. Jetzt soll er ihnen helfen. Doch das Volk ist zu weit gegangen. Zu oft haben sie die Warnungen Gottes, die er durch Propheten an sie richtete, missachtet, nicht darauf gehört. Und mit Recht kann Gott nun sagen: Wo sind denn eure Götter, die ihr euch zurecht gemacht habt? Sie sollen kommen und zusehen, ob sie euch retten können. Fragt doch jetzt sie. Sie sind ja so zahlreich. Es gibt davon ebenso viele wie Städte in Juda. Ihr habt ja ein Fass voll Götzen. Jetzt fragt doch die, vorher konntet ihr sie auch verehren. Sollen sie doch euch helfen? Ruft eure eigenen Götter zur Hilfe, so leidenschaftlich und aufopfernd ihr sie zuvor verehrt habt. Sie sollen euch helfen. Und das war übrigens schon die zweite Katastrophe im Volk Israel. Israel teilte sich nach der Regierungszeit von König Salomo in zwei Gebiete. Das ist das Nordreich mit den 10 Stämmen Israels und das ist das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier die Hauptstadt war Samaria. Das war sozusagen die Situation. Und 722 vor Christus wurde, das war dann die erste Katastrophe, wurde das israelische Nordreich, das hier angefügt ist, besiegt und die Menschen wurden deportiert in das Land Assyrien. Und die zweite große Katastrophe, das sind dann die übrig gebliebenen hier, das Südreich, die geschah 586 vor Christus, also 136 Jahre später. Da wurde Jerusalem und das ganze Gebiet Juda von den Babyloniern unter der Führung von Nebukadnezar, dem König von Babylon, deportiert nach Babylon. Das war die zweite große Katastrophe. Nebukadnezar ließ noch einige Juden zurück und setzte Gedalia ein Jude, der dann dieses Gebiet verwaltet und dann quasi auch noch Tribute, also Zahlungen an Babylonien leitet. Und dieser Verwaltungssitz befand sich einige Kilometer von Jerusalem entfernt in Mizpah. Gedalia war ein gutmütiger Mann, der das Gute im Menschen sah. Und als Johanan, einer seiner Vertrauten, ihn vor Ismael warnte, der die Absicht haben sollte, ihn zu ermorden, wollte Gedalia das gar nicht glauben. Das kann nicht sein. Und er lud diesen Ismael zu sich ein, ein Mann aus jüdisch-königlichem Geschlecht. Er kam zu ihm zu einem Essen und es geschah, was Johanan vorhersah. Ismael erschlug Gedalia mit dem Schwert, weil ihn der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Ismael sah in Gedalia und seinen Leuten Verräter des Volkes Israel, weil sie sich in den Dienst des babylonischen Königs haben nehmen lassen. Und alle, von denen er dachte, sie hätten sich mit Babylonien, mit den Babyloniern verbündet, ermordete er. Das Blutbad war riesig, das er angerichtet hat, und er füllte eine große Zisterne mit den Leichen. Andere nahmen ihn in Gefangenschaft und wollte sie zu den Ammoniten verschleppen. Vermutlich beabsichtigte er, bei den Ammoniten eine Widerstandsbewegung aufzubauen, um dann die Babylonier zu bekämpfen und das Land Israel zurückzugewinnen. Das ist die dramatische Ausgangslage der Geschichte, die wir in dieser Serie mit dem Kopf durch die Wand, oder? Der Untertitel finde ich auch sehr wichtig, wo beratungsresistente Menschen landen. Das werden wir miteinander anschauen am Beispiel der Geschehnisse, die beschrieben sind in Jeremia 41, Kapitel 41 bis 44. Lohnenswert, das zu lesen. Ich lese euch das jetzt nicht vor, weil dann werdet ihr nach einer halben Stunde, werden wir erst fertig mit lesen. Aber ich erzähle euch die Geschichte so, dass ihr sie verstehen könnt. Heute beginnen wir mit dem ersten Teil. Die Angst ist ein schlechter Ratgeber. Johanan jagte also mit seinen Männern, diesem Ismael, nach und es gelang ihm, die Leute zu befreien und die Ismael gefangen wegführen wollte. Und Ismael floh dann mit seinen 8 Männern, die noch übrig geblieben waren, zu den Ammoniten. Johanan floh mit seinen Leuten nach Süden bis zur Herberge Kimhams bei Bethlehem. Dort machten sie vorläufig Halt, um dann weiter nach Ägypten zu ziehen. Aus Angst vor Nebukadnezar, dem König von Babylon, wollten sie sich in Ägypten in Sicherheit bringen. Sie waren sich sicher, Nebukadnezar würde sie nach Babylonien bringen und dort töten lassen, wenn er erfährt, dass die Juden den Verwalter ermordet hatten, den er einsetzte. So hatten sie unglaublich Angst, aber bevor sie ihre Reise fortsetzten, wollten sie Gott fragen, was sie nun wirklich tun sollten. Sollten sie wirklich nach Ägypten fliehen? Jeremia, der angesehene und bewährte Prophet, soll Gott für sie befragen. Sie baten ihn, erfülle doch unseren Wunsch und bete für uns zum Herrn, deinem Gott. Wir waren einmal viele, aber du siehst, nur wenige sind von uns übrig geblieben. Gott soll uns jetzt sagen, was wir tun sollen. Sie versicherten Jeremia, der Herr soll als unbestechlicher Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir nicht genau das tun, was er uns durch dich befiehlt. Wir sind also bereit, alles zu tun, was Gott sagen wird. Ob sein Befehl uns gefällt oder nicht, wir werden unserem Gott, den wir durch dich befragen, gehorchen, denn dann wird es uns gut gehen. Das ist eine sehr vorbildliche Haltung. Obwohl sie wissen, was sie tun wollen, setzen sie ihre Flucht nicht fort, sondern wollen jetzt von Gott wissen, ob sie das Richtige tun oder ob es einer Kursänderung bedarf. So stellen wir uns doch das Leben eines Christen vor. Er ist bereit, sein Leben auf Jesus auszurichten, weil er weiß, dass das der beste Weg ist. Bei wichtigen Entscheidungen fragt er Gott um Wegweisung. Es ist der tiefe Wunsch eines Christen, dass Gottes Wille geschieht, so wie Jesus uns das in seinem Gebet, das er uns gegeben hat, in unser Vater gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gottes Wille soll geschehen und Christen wissen, dass das auch Auswirkungen auf ihr Leben hat. Denn sie wollen ein Leben führen, das Gott gefällt, oder? Wir tun den Willen Gottes, dass der Wille Gottes geschieht, auch durch unser Leben. Das ist christliches Leben. Jesus hat uns ein praktisches Beispiel dazu gegeben. Er rang mit seinem Vater wegen seiner bevorstehenden Hinrichtung am Kreuz und er flehte: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Wenn du willst, verschone ich bitte vor der bevorstehenden Demütigung, Schmerzen und dem inneren Kampf gegen die Versuchung, vom Kreuz herunterzukommen. Aber Jesus schloss das Gebet mit einem Versprechen: Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und wir wissen ja, Jesus ging ans Kreuz und blieb am Kreuz. Wie ernst fragen wir nach dem Willen Gottes? Rechnen wir heute überhaupt noch damit, dass Gott etwas von uns erwarten könnte, das uns nicht gefallen würde? Oder sind wir der tiefen Überzeugung, dass Gott nur das von mir will, was ich grundsätzlich auch noch recht gern mache? Hören wir heute nicht dauernd, dass Gott da ist, um dein Leben zu verbessern. Dass du erfolgreich bist, dass du überall gut ankommst und. Lebe ich vielleicht nach dem Motto: Mein Wille ist sein Wille. Und wenn mein Wille nicht sein Wille ist, dann kann es nicht sein Wille sein. Diese Leute in der Herberge bei Bethlehem wollten wissen, was Gott über ihr Vorhaben denkt, nach Ägypten zu fliehen. Sie erklärten sich bereit, seinen Willen zu akzeptieren, auch wenn er ihnen nicht gefällt. Das sagten sie zumindest, unmissverständlich, wie wir gesehen haben. 10 lange Tage musste Jeremia und die Leute warten, bis Gott ihre Frage beantwortete. 10 Tage sind lang in einer angespannten Situation, in der man den Eindruck hat, dass jede Minute zählt. In einer Situation, wo man von der Angst beherrscht wird. Das sind 10 Tage, unglaublich lang. Ich hätte auch schon gern schnellere Antworten von Gott bekommen. Doch manchmal dauert es Tage, Wochen, Monate, Jahre. Manchmal bekommt man sogar den Eindruck, dass man gar keine Antwort bekommt. Wir haben das ja im Lied, Vortragslied, haben wir das gesungen, gehört. Nun, Gott hat eben ein anderes Verhältnis zur Zeit als wir. Petrus sagt das so im Blick auf die Wiederkunft: Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Für uns ist das ganz schwierig, denn wir sind uns gewohnt, dass alles auf Knopfdruck funktionieren muss. Wir bestellen etwas und wollen es am nächsten Tag bekommen. Und heute arbeiten die Firmen unglaublich daran, dass sie die Schnellsten sind, die Schnellsten, die das ausliefern können. Schon möglich, am liebsten wollen sie es schon liefern, wenn sie unsere Gedanken sehen am PC, was wir vielleicht wollen, bevor wir anklicken, dass sie schon verschicken können. Das ist ein riesiger Run und wir sind uns nicht mehr gewohnt zu warten, wir sind uns gewohnt, wenn wir etwas bestellen, dann wollen wir es möglichst schnell haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr verlernt zu warten. Alles muss auf Abruf bereit sein. Wir müssen auch unseren Gefühlen und Eindrücken sofort folgen. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen ausleben. In Filmen wird uns dieses Verhalten bis in die Beziehung hinein vorgeführt. Da treffen sich zwei, weiß man natürlich schon von Anfang an, welche sich ineinander verlieben, aber es ist ein anderes Thema. Die verlieben sich scheinbar ineinander, relativ schnell. Heute leider nicht mehr überraschend, weil es meistens so schnell geht, landen die beiden im Bett. Die Anziehung ist zu stark, man kann nicht warten. Erst danach überlegt man sich, ob man vielleicht zusammenbleibt. Ob das eine Freundschaft ist und ob man vielleicht heiratet. Wobei, dann hören die Filme schon meistens vor der Heirat auf. Aber das ist unsere, so werden wir geprägt. Diese Art Beziehung zu leben hat sogar einen Namen bekommen. Freundschaft plus. Das Plus ist der Sex. Freundschaft plus bedeutet, man ist befreundet und hat Sex, aber man ist kein Paar. Wir wollen alles jetzt und sofort. Sogar Christen sind in der Lage, Freundschaft plus zu leben. Da kann uns der Rhythmus Gottes schon zu schaffen machen. Wenn ich frage, passen wir zusammen, und dann geht es einen Monat, bis die Antwort kommt. Denn wir warten nicht gerne tagelang. Schon gar nicht Wochen, Monate oder Jahre. Jedenfalls denke ich, waren das für die Leute um Johanan sehr lange Tage. Vermutlich besuchten sie Jeremia mehrmals täglich und fragten, ob Gott nicht jetzt doch schon mal geantwortet hätte. Sie seien langsam ein bisschen auf Zack. Denn sie wussten ja nicht, wie schnell sind die Meldeläufe, die nach Babylon gehen, um das dem Nebukadnezar berichten, was da geschah mit Gedalia. Und endlich war es soweit. Jeremia rief die Leute zusammen und sagte ihnen, Gott hätte nun ihm mitgeteilt, sie sollen in Israel bleiben. Er würde ihnen dabei helfen, eine neue Existenz aufzubauen. Er würde auch dafür sorgen, dass sich Nebukadnezar, dem sie eigentlich fürchteten, nicht an ihnen rächen wird. Ihr habt jetzt Angst vor dem König von Babylonien, aber ich, der Herr, sage euch, ihr braucht keine Angst zu haben vor ihm, denn ich bin bei euch, ich werde euch aus seiner Hand retten, ich bringe ihn dazu, dass er Erbarmen mit euch hat und euch in eure Häuser zurückkehren lässt. Das ist doch eine wunderbare Nachricht. Sie müssen nicht fliehen. Sie können in ihrem Land bleiben. Sie können sogar zurück in ihre eigenen Häuser. Was für eine tolle Botschaft. Doch Gott sagt ihnen auch, was geschehen wird, falls sie sich dazu entscheiden würden, trotzdem nach Ägypten zu fliehen. Wenn ihr auf eurem Plan besteht und nach Ägypten auswandert, dann wird der Krieg, dem ihr entgehen wollt, euch dort erreichen und der Hunger, der euch Angst macht, euch dorthin verfolgen. Ihr werdet in Ägypten umkommen. Würden sie also nach Ägypten fliehen, dann würde sie dort das Schicksal treffen, dem sie jetzt entfliehen möchten. Würden sie aber in Israel bleiben, dann würde das eintreffen, was sie sich eigentlich von Ägypten erhoffen. Sie könnten in Frieden leben, hätten genug zu essen, sie müssten keine Angst haben vor Nebukadnezar. Das Beste war also eindeutig, in Israel zu bleiben. Auch das Einfachste. Klar, hätte Gott ihnen nicht antworten können. Und jetzt wussten sie, was zu tun war. Und wir wissen, wie sie aufgrund ihres Versprechens reagieren werden. Sie werden sich bei Jeremia bedanken und in Israel bleiben. Das würde man meinen. Und das könnte man aufgrund ihres Versprechens erwarten. Aber sie schreien Jeremia an. Fake News! Du lügst! Das stimmt nicht! Du lügst, durch dich spricht nicht der Herr, unser Gott, wenn du sagst, dass wir nicht nach Ägypten auswandern sollen. Hatten diese Leute nicht vor 10 Tagen gesagt, dass sie alles tun wollen, was Jeremia ihnen von Gott sagen wird? Ob ein sein Befehl uns gefällt oder nicht, wir werden unserem Gott, den wir durch dich befragen, gehorchen, denn dann wird es uns gut gehen. Das haben sie exakt gesagt. Nun hatte Gott offensichtlich das gesagt, was sie gar nicht hören wollten. Und jetzt war es mit der schönen Frömmigkeit vorbei. Gott, ich möchte wissen, was du willst. Und Gott, ich tue alles, was du sagst. Jetzt hat eben Gott etwas anderes gesagt und jetzt ist es vorbei mit Frömmigkeit. Sie bezichtigen Jeremia der Lüge und behaupten, er hätte die Stimme Gottes gar nicht gehört. Er hätte sich von Baruch, seinem Sekretär, zu dieser Nachricht überreden lassen. Dein Schreiber Baruch hetzt dich gegen uns auf. Er will, dass wir den Babyloniern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen und in ihr Land verschleppen. Baruch will, dass die Babylonier sie verschleppen und töten. Wie absurd ist das? Das wäre Selbstmord für ihn. Es ist verwirrend, was hier geschah. Sie wollten doch von Gott wissen, was zu tun ist, und jetzt, wo es Gott ihnen sagt, wollen sie seine Anweisungen nicht befolgen. Warum fragten sie ihn überhaupt? Sie hätten ja gleich weiterreisen können, wenn sie ihrer Sache so sicher waren. Wo ist denn ihre Überzeugung geblieben, was geschehen wird, wenn sie die Anweisungen Gottes befolgen? Sie sagten doch so schön, denn dann wird es uns gut gehen. Wenn wir Gottes Willen befolgen, dann wird es uns gut gehen. Das stimmt 200%. Aber jetzt, wenn sie Gottes Willen kennen, wollen sie nicht befolgen. Sie sagen zwar nicht, dass sie den Willen Gottes nicht befolgen wollen, sie machen das raffinierter. Denn damit würden sie ja ihr Selbstbild zerstören. Sie wollen ja als gottesfürchtige Menschen wahrgenommen werden. Um nun das zu tun, was sie immer tun wollten, um ihr Bild von Frömmigkeit aufrechtzuerhalten, greifen sie den Übermittler der Botschaft an. Das ist das Einfachste. Da kann ich mein Gesicht wahren. Da kann ich sagen, ja, ich bin fromm. Ja, ich will ja eigentlich Gottes Willen tun, aber der lügt mich an. Und ich folge nicht einer Lüge. Sie sagen ihm, du bringst uns eine falsche Nachricht, du lügst, das hat Gott bestimmt nicht gesagt. Das Verrückte an diesem Verhalten ist, dass wir selber dazu in der Lage sind, uns auch so zu verhalten. Auch wir können Gott fragen, ob unser Vorhaben richtig ist. Wir können uns nicht vorstellen, oft, dass Gott es anders sehen könnte. Und wenn sich herausstellt, dass es Gott anders sieht, dann finden wir unsere Gründe, warum wir es trotzdem tun, was wir eigentlich ursprünglich sowieso tun wollten. 90%, ich habe es nicht ausgerechnet, es ist nur ein bisschen bildlich, 90% des Willen Gottes finden wir in der Bibel. Viele Fragen, die uns beschäftigen, können wir beantworten, wenn wir die Bibel gut kennen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Nun, wenn ich merke, dass in der Bibel zu erkennen ist, dass Gott mein Verhalten in einer Sache, die ich gern tun möchte, nicht gefällt, dann sage ich einfach, ja, das kann man verschieden sehen. Und das müsste man auch noch genau wissen, was für ein griechisches und hebräisches Wort im Grundtext steht. Und da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Es erstaunt mich manchmal, wie Menschen, die nicht bereit sind, den Willen Gottes anzuerkennen, sich plötzlich zu spitzfindigen und kreativen Theologen entwickeln. Sie sprechen über die Bedeutung griechischer und hebräischer Worte, obwohl sie diese Sprachen nie gelernt haben. Das alles, um zu zeigen, dass alle anderen die Bibel in diesem Punkt nicht richtig verstehen. Und dann kann man gleich noch sagen, und das ist ja das Totschlagargument, dass die Leute, die das anders sehen, gesetzlich seien. Wusch. Und dann bin ich eben der Ungesetzliche, der die Liebe Gottes wirklich verstanden hat. Ich sage nicht, man soll nichts nachforschen in der Schrift. Da bin ich total dafür. Das ist meine Leidenschaft. Aber was ich nicht ertrage und was ich sehr billig finde, ist, wenn man einfach sagt, das kann man so oder so sehen, und nicht bereit ist zu hören, was die Bibel eigentlich lehrt. Und schaut einfach nicht rein, das ist der einfachste Weg. Kann man einfach sagen, ja, so und so. Dann kann man immer noch fromm sein, man kann immer noch beten. Und wir werden das dann noch sehen, als die dann in Ägypten sind, was dann geschah, das ist ja unfassbar. Man kann immer noch fromm sein. Man kann von Wundern sprechen, man kann von Führung sprechen. Aber im Grunde ist man nicht bereit zu hören, was Gott zu einem Thema sagt, weil man das tun will, was man tun will, weil mein Wille sein Wille sein soll und nicht sein Wille mein Wille. Wer sich nicht nach dem Willen Gottes richten möchte, der darf das natürlich. Diese Freiheit hast du, das kann jeder. Es ist aber nicht richtig, den Willen Gottes zu verdrehen, damit ich mein Selbstbild als guter Christ aufrechterhalten kann. Gott warnt durch den Propheten Jesaja: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. Gläubige, die alles verdrehen, so wie es ihnen gerade passt. Es ist dann nicht die Frage, ob das wahr ist, sondern ob ich es gut finde, ob es zu mir passt, ob es mir wohl ist, ob ich Frieden darüber habe. Und ich kann euch garantieren, ich werde euch Männer und Frauen finden, die im Ehebruch leben und Frieden darüber haben. Aber ist es denn richtig? Ist das der Wille Gottes? Nein. Natürlich können wir das tun. Wir können mit dem Kopf durch die Wand. Aber wer mit dem Kopf durch die Wand will, der wird schwerste Verletzungen davontragen, wenn er das überhaupt überlebt. Diese Leute, Johanan, haben es nicht überlebt. Johanan und seine Leute blieben dabei. Sie reisten nach Ägypten. Sie verschleppten Jeremia gegen seinen Willen, nahmen ihn mit nach Ägypten. Wie dreist. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wer mit dem Kopf durch die Wand will, der darf das. Er muss sich dann nur nicht wundern, wenn er in der Wand stecken bleibt. Wer hingegen den Willen Gottes tut, der wird von Gott und seinem Willen ein vertieftes Verständnis bekommen. Er wird wachsen, er wird reifen. Jesus sagt einmal: Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Mit anderen Worten, der wird eine Vertiefung in seinem geistlichen Leben erfahren. Und etwas später sagt er: Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Finde ich einfach ein ganz tolles Bild. Also wer Jesus nachfolgt und den Willen Gottes tut, auch dann, wenn Gott einmal etwas anderes sagt, auch dann, wenn es mich Überwindung kostet, auch dann, wenn ich warten muss, der wird nicht in einer Wand stecken bleiben, sondern er wird leben. Ströme von lebendigem Wasser werden von ihm ausgehen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir könnten jetzt mit diesen Fingern auf diese Menschen zeigen, um Johanan, die sich deinem Willen widersetzten. Und das war nicht in Ordnung. Aber wir wollen nicht bei dem stehen bleiben, sondern wir wollen auch uns bewusst sein, dass wir selber in dieser Gefahr stehen, uns so zu verhalten. Vielleicht ein bisschen gediegener, vielleicht ein bisschen unfassbarer, aber die Gefahr besteht einfach. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir so leben, dass es dir gefällt. Dass wir nicht unseren Willen zu deinem Willen machen wollen, sondern dass wir deinen Willen als unseren akzeptieren. Damit werden wir zu tun haben, solange wir mit dir unterwegs sind. Aber wir wollen nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern wir wollen wachsen und reifen im Vertrauen zu dir. Amen.